Ihr habt es schon mitbekommen, die internationalen Filmfestspiele Berlin laufen wieder, kurz auch die Berlinale genannt. Zum 70. Mal bis Sonntag geht noch die Berlinale und einer, der unter anderem für uns vor Ort ist, ist Filmhalunke Patrick. Er berichtet für Radio Frei und hat schon einiges gesehen, ist bestimmt spät ins Bett gekommen, auf jeden Fall jetzt schon für uns wieder aufgestanden. Hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Wie spät war es denn am Abend, als du ins Bett gekommen bist?
Das ging, weil ich um 20.30 Uhr einen Film geguckt habe und dann kommt man nicht mehr in die späte Schiene rein. Deswegen, es war ganz gesittet, um 11 war ich zu Hause.
Hat sich denn der letzte Film gelohnt? Ich glaube, du warst das erste Mal in der neu geschaffenen Reihe Encounters drin.
Ja, genau. War furchtbar. Also es ist halt so, Encounters, muss man halt irgendwie noch so sagen, ist so ein bisschen eine neuere Sektion, die ja einfach so ein bisschen den kontroverseren Film einfach zeigen möchte. Und man merkte halt auch an, wohin dieser Film auch wollte. Also im Sinne von, na, ich will mal ein bisschen was Eigenes zeigen. Und in Los Conductos, so hieß dieses Filmchen, der auch nur 70 Minuten geht, geht es irgendwie um einen Typen, der irgendwie jemanden tötet und irgendwie durch die Stadt reist und irgendwie sich Drogen besorgt, und das sieht ganz cool aus, weil es so 70er-Jahre-Optik hat, so ein bisschen, man merkt auch, dass hier so Clockwork Orange auch irgendwie Ziehvater waren, bloß während die halt kontrovers waren und was zu sagen hatten, also nach 20 Minuten sagt er dann auch mal was, so verliert sich so in seine Gedanken, aber das hat man irgendwie bei Gaspar Noé auch schon mal besser gesehen, ist es denn irgendwie so belanglos und nichtssagend, und da habe ich mir gesagt, also das hat noch nicht mal gereicht für Style over Substance, also nicht mal diese Optik, dieses besondere, auch diese besondere Schnittfolge war, es war einfach langweilig, war furchtbar.
Also, obwohl 70 Minuten eigentlich kurz sind, war das schon 70 Minuten zu viel.
Das ist mal eine gute Sache. Also, besser kann man es nicht sagen. Bei 70 Minuten sich zu langweilen, ist schon schwer.
Beginnen wir mal den Tag, wie du ihn gestern auch angefangen hast. Also vor 24 Stunden, da geht man ja immer dann in die Pressevorführung rein, so etwa früh um 9, also um die Zeit jetzt. Und was hast du denn da gesehen? Ich glaube, es wurde sogar komödiantisch. Also, man durfte auch ein bisschen lachen mal.
Also das Ganze hieß Delete History, ich sag jetzt mal nicht den französischen Titel, sonst bin ich wieder, geniere ich mich nur ein bisschen selber. Auf jeden Fall geht es darum, ist es eine Komödie, eindeutig, und wir haben so eine französische, ich sag mal, also es ist wirklich nicht sehr ländlich, muss man einfach so sagen. Und das wird aus der Sicht von drei Nachbarn erzählt, unter anderem unsere Hauptdarstellerin, deren Mann sie gerade verlassen hat oder vor 2,5 Monaten und den Sohn mitgenommen hat. Und das Problem ist, also sie ist dann auch so alleine und sie hat halt so eine Art One-Night-Stand und wird dann erpresst. Also sie hat schon keine Kohle, sie verkauft dauernd irgendwas, hat so ein Sexvideo gemacht und das müssen sie halt löschen. Aber das Ganze wird halt die anderen zwei, die dann auch noch dabei sind, sind auch ein bisschen älter und haben halt gar keine Ahnung, wie das ist jetzt in der Cloud. Und dann versuchen sie halt nach Kalifornien zu fliegen, also sie unter anderem, um quasi das zu löschen. Und oder der andere Hauptdarsteller, der auch noch dabei ist, hat halt eine pubertierende Tochter, die halt Cybermobbing erlebt hat, und der weiß halt überhaupt nichts damit umzunehmen und klaut einfach dem anderen Mädchen das Handy. Und so zieht sich so, dass das Ganze wird aus, also zwei ältere Herren haben diesen Film geschrieben und auch Regie geführt, und man hat eine Sicht so drauf, die so von außen ist. So man ist, die humoristischen Szenen sind meistens so angelegt, dass man, also es ist immer an der Schwelle zum Slapstick und an der Schwelle zum, also so zur Parodie. Also so, dass man fast gar nicht mehr so in den Szenen drin ist. Diese sind aber wirklich hervorragend gemacht. Also das können die Franzosen, dieses übersteigerte, aber gleichzeitig total witzig und absurde, das durchzuziehen, dass auch man ist dann in den Szenen auch drin, und die drei Hauptdarsteller tragen das auch wundervoll. Man hat ernstere Töne zwischendrin drin, also es geht natürlich um Armut, des Mittelstandes oder gescheiterte Beziehungen oder gescheitertes Leben. Also die eine war mal im Atomkraftwerk und die ist halt seriensüchtig geworden.
Ja, wie das immer so ist, ja, das sind direkte Zusammenhänge, die hier hergestellt werden. Ja.
Genau, und sie ist halt sehen und erzählt in einem wundervollen Monolog, wie sie erst mit den Sopranos angefangen hat und dann aber während der Arbeitszeit im Atomkraftwerk einfach nicht mehr sich konzentrieren konnte, hat dann auf der Toilette geguckt und irgendwann gab es dann ein Unfall. Man hat sie dann auch entlassen und sie hat ihren Job verloren. Aber sie erzählt diese Serien gucken, wie als ob sie Crystal Meth abhängig wäre. Und das sind so Momente, wo ich mir sage, okay, dafür ist die Komödie da. Das kann die Komödie. Nämlich indem man diesen Perspektivwechsel einfach hat und dieses Übersteigerte zeigt, natürlich aber auch augenzwinkernd First World Problems uns einfach gibt.
Also ich höre raus, auch an deiner Begeisterung jetzt, während du es erzählst, ist ein Film, der dir gefallen hat. Die Frage ist nur, ist das auch ein Preisträgerfilm? Ich meine, wenn es sowas wie Ziemlich beste Freunde gelaufen wäre auf der Berlinale, weiß man ja auch nicht, ob der am Ende wirklich dann abgeräumt hätte. Ne?
Also tatsächlich würde ich, also ich habe mich gestern dann noch mit einem anderen Kollegen unterhalten und er meinte so, naja, das ist so ein schöner Film am Morgen und der wird auch nichts mit den Preisen zu tun haben. Da hat er recht, da wird einfach nichts mitkommen. Das Einzige, wo man sagen könnte, um vielleicht auch mal zu zeigen, wir machen jetzt hier nicht nur Arthouse-Dramen, wäre natürlich das Drehbuch, weil die Szenen sind wirklich wundervoll. Also wundervoll geschrieben, wundervoll gespielt und haben halt auch eine abwechslungsreiche. Also man weiß nicht, wohin der Plot geht, was die Leute jetzt noch machen und solange, also es ist nicht vorhersehbar. Und das sind so Sachen, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht nochmal genaueren Blick hinwerfen, aber eigentlich machen wir uns nichts vor, ist das ein Film. Das ist schön, dass sowas mal im Wettbewerb drin ist und das wird ihm jetzt auch wahrscheinlich einen deutschen Release-Termin geben, aber ich glaube nicht, dass er in die Preise reinkommt.
Also vielleicht läuft er dafür aber auch in Erfurt, weil das ist immer die Frage, welche Filme finden dann den Weg hier hin. Aber reden wir über, also das war jetzt Delete History im Englischen, Efface l'Historique im Französischen. Ich würde es mal deutsch übersetzen mit, très bien. Ich würde es mit Geschichte löschen jetzt mal so übersetzen. Es geht ja eben genau darum, dass man dieses Video wieder löschen muss. Dann hast du einen Film gesehen mit einem unserer Lieblingsschauspieler, Willem Dafoe von Abel Ferrara, ist ein Regisseur, der unter anderem Bad Lieutenant in den 90ern mit Javi Keitel gedreht hat, schon anerkannter Regisseur. Und der neue Film heißt Siberia. Abel Ferreira, großer Name. Willem Dafoe, großer Name. Hat es denn die Erwartungen jetzt, konnten die erfüllt werden?
Es ist natürlich ein kleinerer Film. Also zwar haben wir die großen Darsteller, weil Willem Dafoe auch kennt. Wenn er Hauptdarsteller ist, sind das meistens Filme, die auf ihn runtergebrochen werden. Also The Hunter könnte man da jetzt zum Beispiel so nennen. Aber das ist so ein Schauspieler, der sich ganz oft einfach, der sagte auch, warum er jetzt diesen Film gemacht hat. Und er hat ihn nicht gemacht, um jetzt wie bei Aquaman in der Nebenrolle irgendwie groß Profit zu machen, sondern er wollte einfach mit Abel Ferrara zusammen spielen. Also er hat gesagt, er möchte Teil seines kreativen Prozesses sein. Also jetzt muss man sich auch so ein bisschen in die Welt des Willem Dafoe rein denken. Und das ist so, dass Siberia, also Sibirien quasi, und es geht darum, dass wir da so ein, ich nenne mal so Tavernenbesitzer, also es könnte eigentlich auch im 18. Jahrhundert spielen, aber zwischendrin gibt es dann, also es ist, ich würde sagen, vielleicht sogar 80er oder 90er Jahre, also es ist jetzt nicht so weit in der Vergangenheit, aber es ist halt weg vom Schuss. Und da kommen halt immer Leute so in seine Taverne und irgendwie ist er aber auch mal doppelt zu sehen oder irgendwie so, als ob er mit sich selbst redet und dann ist das aber die andere Figur immer im Keller und dann stirbt irgendwie mal jemand und er ist plötzlich nicht mehr in Sibirien und ist plötzlich irgendwie auf so einer Steppe mit seinen Schlittenhunden und es ist völlig abgefahren. Also ich würde sagen, dass das Richtung David Lynch vielleicht geht, Alejandro Jodorowsky, das ist eher so der Regisseur, also ich war danach auch in einer Pressekonferenz, weil ich dachte, na Willem Dafoe kann man sich ruhig mal gönnen, auch Abel Ferrara. Der denkt auch ganz kurinär, der wurde dann auch so gefragt, warum haben sie denn die Inuit zum Beispiel nicht übersetzt? Oder nicht Inuit, aber eben ich weiß halt nicht.
Diese Sprache der Einheimischen auf jeden Fall.
Der Einheimischen, genau. Und da sagte er so, naja, aber unser Hauptdarsteller versteht das doch auch nicht. Warum sollte ich ihnen denn den Vorteil quasi verschaffen? Und das zeigte, dass das ein sehr kluger Mann ist, der aber nichts mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, weil er auch dann irgendwann so sagte, na, ein bisschen bin ich jetzt aber auch, habe ich auch ein bisschen Lampenfieber, weil er lange für seine Antworten brauchte. Also das war ganz schön, einfach auch so diesen Widerspruch so zu sehen, aber der hat sich da schon jede Menge Gedanken gemacht. Das ist, vor ein paar Jahren gab es ja El Bar, der auch so außerhalb, also die im Wettbewerb auch so eine Nische einnahm und so nimmt er das auch ein. Das ist ein vertrackter, verzwickter Film, der aber tatsächlich tolle Momente hat, tolle Schnitte hat und auch tolle Symbolik hat. Also wenn da mal so eine schwangere Frau plötzlich in seinem Raum ist, weiß man nicht, ob es jetzt die Liebe zum Weiterleben ist, weil er ja in völliger Isolation liegt, oder ob es jetzt einfach um seine Sexualität geht, die er ausleben möchte. Und diese Doppeldeutigkeit wird ganz oft einfach gehalten. Deswegen ist das ein reifes Werk, ein starker Film. Aber man muss halt wirklich damit leben, dass die Narrative schwer ist, dass nichts erklärt wird und dass es eher so Blitzlichter sind, die quasi reinkommen und wir quasi so eine Journey, also eine Reise einfach nur mit ihm haben.
Also kein durchgängig perfekter Film, aber auch keine Enttäuschung, höre ich raus.
Nee, es ist für das spezielle Publikum, sage ich mal. Die Leute, die ich eben so genannt habe, die damit Spaß hatten und in der Pressekonferenz waren auch diese 5, 6 Leute da und die haben da absolute Laudatien gemacht.
Die Pressekonferenz war auch richtig voll. Wir hatten ja ein Vorgespräch geführt, also Willem Dafoe ist wirklich jemand, der zieht dann schon.
Also gerade jetzt hier beim Festival ist er natürlich die perfekte Mischung zwischen großer Star, aber im Arthouse-Bereich eigentlich behaftet. Also fast eine bessere Schnittmenge gibt es nicht. Vielleicht Robert Pattinson jetzt perspektivisch, aber so, es gibt halt so Leute, die halt in beiden Ebenen, Shia LaBeouf, die in beiden Ebenen einfach stark sind und Willem Dafoe ist da einfach eine Instanz. Ne?
Deswegen sagen wir gerne nochmal den Filmtitel Siberia von Abel Ferrara. Und vielleicht schafft es ja dieser Film zumindest mal nach Thüringen, ob nach Erfurt. Das müssen wir dann mal schauen. Dann hast du einen weiteren Wettbewerbsfilm gesehen, einen Schweizer Beitrag, Beitrag aber mit deutschen Hauptdarstellern. Deswegen mogelt man ihn so ein bisschen so mit hinein als deutschsprachigen Beitrag.
Ja, wird ja auch deutsch gesprochen.
Genau, und der heißt Schwesterlein. Ist mit Lars Eidinger und Nina Hoss in den Hauptrollen. Beides tolle Schauspieler. Konnten Sie denn den Film retten, hätte ich jetzt was gesagt, weil ich weiß ja gar nichts über den Film, das ist jetzt ein bisschen gemein. Also ist der Film gut geworden?
Also tatsächlich ist das ein richtig reines Drama. Also so Nina Hoss ist quasi, sie ist auch eine kulturaffine Drehbuchautor oder Theaterschreiberin sozusagen, die da irgendwie Werke verfasst. Und früh kommt raus, dass sie eben spendet, nämlich für Rückenmark, und das für ihren Bruder. Der hat Leukämie und oder eine andere Krebsform, so ganz habe ich das jetzt auch nicht so mitgekriegt, ist eigentlich auch nicht wichtig. Auf jeden Fall, und sie ist halt Schwesterlein, das sind Zwillinge halt, die sind also Bruder und Schwester, und sie nimmt ihn dann erstmal aus Berlin raus, weil er will wieder an die Bühne und er will spielen, ist aber gebrochen, und das Einzige, was ihm am Leben hält, ist die Kunst, und das klingt schon wieder richtig schön nach Arthouse, und sie nimmt ihn aber mit nach in die Schweiz mit, weil sie da gerade mit ihrer Familie lebt und sie auch Abstand zu Berlin braucht, und die beiden verbringen ganz viel Zeit miteinander, aber es gibt halt ganz viele Niederschläge. Keiner will so verstehen, dass einfach ihr Bruder sterben wird. Das ist einfach, das schwingt die ganze Zeit mit, und er lenkt uns auch gut ab, weil es ist eine schöne Theatergeschichte, eine schöne Kulturthematik ist drin, was motiviert uns im Leben als Künstler, und dann werden auch ganz viele Namen gedroppt, so Hamlet und wie das natürlich alles, oder dass das Hänsel und Gretel Mythos, dass das dann umgeschrieben wird für die beiden und so. Das ist ganz stark, aber der wahre Kern ist eigentlich diese Beziehung zwischen diesen Geschwistern und auch zur Mutter, die auch der Wahnsinn ist, und das ist irgendwie, haben die sich alle lieb und irgendwie kommt auch keiner miteinander klar, aber die Quintessenz dahinter, und die ist wirklich, also da sitzt du so da und du guckst Lars Eidinger an, wenn er verzweifelt ist, wenn er traurig ist, wenn er versucht mutig zu sein, wenn er mit kleinen Kindern spielt, da hat Lars Eidinger, kann das einfach alles, und du hast diese große Nina Hoss, und das muss man einfach mal so sagen, das hat man so ganz wenig im deutschen Raum auch, das hat man vielleicht eher so im internationalen Bereich, so eine Penelope Cruz oder so, wenn die spielt, dann ist die Leinwand erfüllt, und Nina Hoss hat eine Ruhe reingebracht und hat eine Stärke reingebracht, und das ist so schön, weil das sagt man ja immer so, wenn du einen starken Hauptfigur hast, brauchst du entweder einen starken Protagonisten oder du brauchst halt einen guten Nebendarsteller einfach, und dieser Nebendarsteller ist auch gefühlt Hauptdarsteller, aber heißt ja nun mal Schwesterlein, deswegen würde ich sagen, dass Nina Hoss die Hauptdarstellerin ist. Das einfach so gut gespielt, so erfüllt die Szenerien, dass man einfach die ganze Zeit so da sitzt und so denkt, Mensch, wie schön ein Drama, das so traurig ist, wie schön das einfach ist, diese Reise auch zu begleiten, und es wird komplett auf den Darstellern einfach.
Also heißt das, gut gespielt macht dann auch einen guten Film, um so ein bisschen auf die Eingangsfrage zurückzukommen?
Nee, also das ist kein, auch hier muss ich sagen, so ganz hat mich bisher noch keiner überzeugt, die haben halt irgendwie, er verliert sich dann ein bisschen, ich finde, hier wäre weniger vielleicht auch mehr gewesen, man spielt in Berlin, dann hat man diese Nebengeschichte mit, dass der Mann quasi mit den Kindern eher da bleiben möchte und sie wieder zurück nach Berlin möchte. Ich glaube, das hat die Figur gebraucht, dieser Kontext. Hätte man eleganter meiner Meinung nach lösen können. Aber den guckt man sich an und dann sagt man, toll gemacht. Also man würde da nie irgendwie jetzt das Haar in der Suppe suchen. Es ist halt ein Theaterstück, ne, ist vielleicht so viel gesagt, weil er ja doch viel auch in hin und her gereist wird und auch Berlin ein bisschen gezeigt wird. Aber die Darsteller retten eigentlich alles. Also die sind es absolut wert. Also Nina Hoss, also das ist ja wirklich, das muss man einfach mal so sagen, die wurde bei der Pressekonferenz auch einfach, ja, ich brauche nichts dazu sagen, das ist Nina Hoss, und dann gab es Applaus. Also das ist wirklich eine große.
Ja, das muss man wieder sagen, weil sie ist ja eigentlich die Muse von Christian Petzold, der hat das in den letzten beiden Filmen mal auf sie verzichtet.
Ja, ist ja falschen Film eigentlich. Ne?
Ist eigentlich im falschen Film, genau. aber um das einmal zu sagen, natürlich eine großartige Schauspielerin. Ich höre raus, also gegen Ende des Gesprächs, so den ganz großen Favoriten für dich zumindest hast du jetzt noch nicht unbedingt gesehen?
Nee. Also das ist... Also, es ist so schwierig, da sich jetzt irgendwie so einzuordnen und das im Hinterkopf zu haben. Gerade wenn ich jetzt immer morgens immer Wettbewerb, bin ich immer geneigt, gar nichts vorher zu lesen, um nicht irgendwie so einen Stempel aufzudrücken, weil das meistens falsch ist. Ich fand Undine, fand ich jetzt im Nachhinein sehr schön, weil er so schön kompakt war.
Von Christian Petzold, der Beitrag, genau, der Deutschsprache.
Ich muss sagen, dass die zwei deutschen Beiträge mich dieses Jahr aber nicht enttäuscht haben. Das war ja immer so, wenn ein deutscher Film kam, hatte man dann, ich will Herrn Graf jetzt nicht zu nahe treten, aber der Dominik Graf-Film vor einigen Jahren, der war furchtbar. Und da muss ich einfach sagen, die zwei haben ihre Hausaufgaben gemacht, die sind zu Recht im Wettbewerb. Und das zeigt, ich finde, ich gucke den ja ganz viel mit internationalem Publikum, also da sind die Weltpresse quasi in den Pressevorführungen drin. Und da muss man einfach sagen, dass die Stimmung gut ist. Also die Leute sind da, es ist eine Stimmung da und der funktioniert auch. Also ich habe ja immer das deutsche Ohr, die haben ja nicht das deutsche Ohr, sondern haben ja diese schrecklichen Untertitel, die ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es an meinem Englisch liegt, aber ich finde, die Untertitel dieses Jahr sind nicht so gut gewählt. Aber es gibt Reaktionen, die Leute sehen die Stimmung, sind auch drin und gerade weil es ja zwei Dramen waren, also mit Undine und mit Schwesterlein, ich nehme ihn jetzt auch als deutschen Beitrag, weil er ist komplett deutsch gedreht, also und spielt ja auch in Berlin teilweise. Da muss ich einfach sagen, haben die wirklich, wirklich tolle Arbeit abgeliefert und die zeigen einfach auch für die Welt, dass unsere große Stärke ist einfach Schauspiel. Also ich weiß nicht, wie wir das beherrschen und das sagen wir ja auch immer wieder bei den Halunken, was wir für eine tolle Ausbildung einfach haben und was wir für tolle Schauspieler einfach haben, die man wirklich bedenkenlos auf die große Leinwand schicken kann und die einfach erfüllen und ihre Leistung auch bringen.
Also um das auch mal gesagt zu haben, du hast gesagt, je weniger du weißt, desto besser, trotzdem gehst du ja gleich in den nächsten Film. Was weißt du so an Stichpunkten, also ein bisschen, was wirst du ja wissen, dass es jetzt einen Film gibt, das Genre wirst du wahrscheinlich wissen und ja, und den Titel wahrscheinlich.
Na, ich werde jetzt gleich einen koreanischen Film gucken, der heißt The Woman Who Ran.
Die sollen ja gute Filme machen, seit Parasite wissen wir das ja.
Wer die Halunken hört, der weiß ja schon seit Jahren, dass die Koreaner gute Filme machen. Da braucht jetzt nicht so einen Preis herkommen, um das zu machen. Ja, also werde ich mir dann gönnen und danach Bad Tales, ein italienischer Film. Also ich lasse mich da jetzt einfach reintreiben, weil es einfach viel angenehmer ist, den Tag so zu starten. Panorama gibt es heute Abend noch einen Film und dann werde ich heute Abend nochmal den Kelly Reichardt-Film
First Cow
werde ich mir dann auch noch gönnen, weil der hat so im Kritikerspiegel gut abgeschnitten.
Gilt mit als Favorit für den Golden Bären.
Ja, deswegen habe ich mir gesagt, na, dann guckst du dir mal an, wenn das die Messlatte momentan ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ist ja ein Western auch und da stehe ich ja auch drauf, aber wir müssen halt gucken. Den gönne ich mir halt aber erst um 21.30 Uhr, der wird mich dann sanft ins Bett schicken.
Also, das klingt wieder nach angenehmem Stress, um es mal so zu formulieren. Patrick muss ganz viele Berlinale-Filme schauen. Du wolltest noch was sagen?
Ja, nein, der Stress ist nur zwischendrin. Wenn man da drin sitzt und man dann an 25 Leuten vorbeigekommen ist, die einen reinlassen, dann ist das auch das Hinsetzen und dann kommt das großartige Berlinale Intro. Du hast ja auch gefragt, ist es denn noch da? Weil der unter Kopfleg neu kam, ja, es ist noch da und es ist wundervoll. Und dann ist alles in Ordnung. Dann sitzt man da und man lässt sich treiben und das ist dann wirklich die Entspannung. Dieses Hin- und Herreisen in Berlin, das ist ein bisschen nervig, aber es gehört halt dazu.
Und unser Kollege Patrick Filmhalunke ist immer in Bewegung, deswegen erreichen wir ihn auch nur so auf dem Handy. Deswegen ist die Qualität nicht immer ganz so gut, aber ich glaube, das meiste haben wir deutlich verstanden. Vielen Dank erstmal für diese Einschätzung für heute und gestern. Und wir werden natürlich dann wieder morgen telefonieren, wie die heutigen Filme gewesen sind. Vielen Dank, Patrick, und Grüße nach Berlin.
Grüße zurück, bis dahin. Tschüssi.